Es freut mich, dass ich die Einladung bekommen habe, hier bei Ihnen, bei euch zu sein an diesem Morgen und nachzudenken über ein wichtiges Thema. Matthias, vielen Dank auch für das schöne Bild. Sogar aus unserem Israel-Kalender ist das. Wir sehen hier eine Akazie in der Wüste. Das ist so ein Baum, unter dem Elia ausruhte, nachdem er lange, lange gelaufen war, von Haifa, heute vom Karmel oben, bis unten nach Beersheba eben in die Wüste. Von Ihnen war vielleicht schon jemand in Israel? Wer war schon im Lande? Ah ja, sehr schön. Ich glaube, da denkt man dran zurück, das vergisst man nicht. Und was wir hier sehen, da war vielleicht nicht jeder, das ist quasi unterhalb der judäischen Wüste. Ich weiß nicht genau, wo das ist, aber man nimmt, ja, ich nehme an, dass oben auf der Höhe liegt ungefähr Jerusalem. Ja, oben ist auch Wüste. Und dann fällt die Wüste ab, auch immer in Stufen, wissen wir ja auch zum Toten Meer hin. Also Wüste sind keine Sanddünen in Israel, also fast überhaupt nicht. Das ist woanders auf der Welt, sondern Wüste ist das. Verschiedenste Gesteinsformationen, Riesenberge, Täler, Wadis, hier fließt das Wasser dann letztlich zusammen, wenn es regnet, im Hochland oben oder auch in der judäischen Wüste. Und die Akazien, praktisch die Lebensgarantie sind für Leute, die verdursten. Vor der Hitze sind das die Bäume, die Schatten spenden. Vielleicht kriegt man noch einen Felsen, wo man vielleicht im Schatten sein kann, aber wenn die Sonne sich dreht, kann man dort auch praktisch verdursten, während man unter diesem Baum hier rundum beschützt ist, egal wie die Sonne gerade steht. Ja, sehr schön. Danke für das Bild. Auch die Lesung war sehr, danke für die Lesung aus Jesaja. Haben Sie gehört, dass er einige wenige senden wird zu den Völkern, zu den Nationen? Das ist ein Wort, auf das sich Paulus wahrscheinlich wirklich gestützt hat. Es kommt sogar Tarsus drin vor. Sie haben gehört, das Wort Tarsus. Und Paulus hat sich berufen, er wird einige wenige, die zum Glauben an den Messias kommen, senden und die werden hingehen. Ganz Jesaja, welches Kapitel war das? Jesaja 66. Sehr schön. Und bevor ich jetzt zur Predigt komme, auch in unserem Glaubensbekenntnis bekennen wir ja, dass wir eine Gemeinschaft der Heiligen sind. Und darum geht's auch in Römer 15, um die Gemeinschaft der Heiligen, die Gemeinschaft von Juden und Nichtjuden. Ganz, ganz konkret in Römer 15. Und da möchte ich zunächst den Text lesen, ab Vers 1. Paulus sagt, wir aber, die wir stark sind, das ist mitten in einer Abhandlung, die er hält über verschiedenste Arten und Weise, wie Leute in der Gemeinde, Juden oder Nichtjuden, zum Essen stehen. Er sagt, die Schwächen sollen wir tragen, die nicht stark sind und nicht Gefallen an uns selber haben. Ein jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle, zum Guten und zur Erbauung. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, wie es Christus Jesus entspricht, damit ihr einmütig mit einem Mund Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Ehre. Denn ich sage, Christus ist ein Diener der Beschneidung, ein Diener der Juden geworden, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen zu bestätigen, die den Vätern gegeben sind. Die Heiden aber, sollen Gott die Ehre geben, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, darum will ich dich loben unter den Heiden und deinem Namen singen. Und wiederum heißt es, freut euch ihr Heiden mit seinem Volk. Und wiederum, lobt den Herrn alle Heiden und preisen sollen ihn alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais und der wird aufstehen zu herrschen über die Völker. Auf den werden die Völker hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Friede im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ja, Herr, wir bitten dich, dass du uns gefangen nimmst, Herr, so dass unser Reden und Hören uns zum Segen wird und anderen. Amen. Darum nehmt euch gegenseitig an. Darum. Mein erster Punkt ist, warum eigentlich? Warum? Darum nehmt euch an. Was ist denn eigentlich los? In Rom ist es so, da gibt es Gläubige, die aus den Juden kommen, mit ganz vielen biblischen Traditionen. Ich sage jetzt mal aus dem Alten Testament. Die haben das nicht gleich alles fallen gelassen. Es gibt ja eine Gemeinde in Jerusalem unter dem Herrenbruder Jakobus, die sehr gesetzestreu ist, wie Paulus in einem seiner Briefe sagt. Während es wiederum andere Gemeinden gibt, wie in Antiochien, die sind meistens aus Nichtjuden. In Rom auch, wohl die meisten waren dort nicht jüdisch, einige wenige waren jüdisch. In Jerusalem war das anders. Im Zentrum, da war das wirklich anders. Und also die Gemeinden, an die Paulus schreibt, bestehen aus Juden und Nichtjuden. Wir können uns das nicht so richtig vorstellen, weil das heute nicht mehr so real ist, hier in unserer Gemeinde, in unseren Kirchen und wo auch immer. Aber wen wundert's? Es gibt vielleicht 14 bis 20 Millionen Juden auf der ganzen Welt und 8 Milliarden Menschen insgesamt. Wenn wir alleine diese Relation sehen, ist doch klar, dass auch in der Gemeinde Jesu weniger Juden sein werden, die an ihn glauben, als Nichtjuden. Das ist eine ganz einfache Rechnung. So ist das geworden. Und das hatte Gott natürlich auch im Blick. Aber um das zu verstehen, was hier wirklich die Spannung ist, eben die meisten in der Gemeinde sind nicht Juden, die aus heidnischer Tradition kommen, was es heute bei uns auch nicht so gibt. Viele von uns kommen ja aus christlichen Traditionen, geprägt, nicht so wirklich heidnisch. Das waren Heiden, die haben überhaupt keine Ahnung gehabt von der Bibel. Und die hatten einen ganz anderen Zugang zum Leben und zu dem, was verkündigt wurde, ist klar. Aber dazu später mehr. Paulus sagt nun, nehmt einander an. War auch mal eine Jahreslosung vor ein paar Jahren. Nehmt einander an. Aber das gilt auch uns heute. Ich möchte kurz doch auch mal kurz reflektieren, was es für uns als Gemeinde bedeutet. Auch in Corona oder nach, sind wir schon in der Nach-Corona-Zeit? Ich weiß es nicht. Es gibt die unterschiedlichsten Anschauungen ja über das Thema. Darüber will ich auch gar nicht reden. Egal wo man ist, in welcher Gruppe, es gibt immer die ganze Bandbreite, wer was denkt. Und deswegen gilt besonders, dass wir uns lieben ohne Vorbedingungen. Oder nach heftigem Streit einen neuen Anfang wagen. Oder nach langem Anschweigen neue Worte finden. Und dass wir Lob und Tadel, besonders Tadel, in guten Worten, in absichtsvoller Liebe verpacken. Dass wir uns gegenseitig annehmen. Warum? Paulus sagt es, weil der Messias, weil Christus auch nicht sich selbst zu gefallen gelebt hat. Für ihn ist das eins der großen Argumente hier. Auch Christus, die Schmähungen sind auf ihn gefallen. Christus hat auch nicht für sich selbst gelebt, sondern für den Nächsten. Und deswegen sollen wir auch nicht nur an uns denken, sondern dem Nächsten zu gefallen leben. So sagt das Paulus. Auch Christus hat nicht sich selbst zu gefallen gelebt. Das tun wir doch, oder? Dem Nächsten zu gefallen leben? Auf jeden Fall denen gegenüber, die uns gut liegen, oder? Na, so ist es. Wir haben doch auch so unsere Lieblingskinder. Wir haben Lieblingsfreunde, Lieblingsschwiegerkinder, Lieblingsenkel. Aber dieser Text fordert uns gleich hier von vornherein auf und heraus. Lieben, annehmen, ohne Vorbedingungen. Der Messias hat das so gemacht. Jesus hat es so getan. Ohne Vorurteile und ohne Einschränkungen hat er jeden geliebt. Und wir alle sind seine Lieblingskinder. Das ist toll. Gott hat keine Lieblingskinder und nicht Lieblingskinder, sondern alle sind Lieblingskinder. Das ist der Unterschied zu uns. Er hat sich auf jeden eingestellt, um jeden auch zur Liebe zu animieren. Und Jesus weiß, wovon er redet. Jesus hat ja Verachtung getragen. Der Text spricht auch davon, weil er sich zu seinem Vater hielt, weil er gesandt war von Gott. Gottes Sohn auf dieser Welt hat er den Spott abbekommen und ganz viel Nichtverständnis von den Theologen seiner Zeit. Jesus hat ja überhaupt nicht reingepasst in das Denksystem der damaligen jüdischen Theologen. Obwohl eigentlich von der Schrift her klar war, der Messias kommt aus Bethlehem. Sie wissen noch, ganz am Anfang bei Herodes ist das so. Alle Schriftgelehrten sagen, ja klar, der kommt aus Bethlehem. Das war schon klar. Und so war es bei Jesus. Aber Jesus hat da nicht reingepasst. Wie kann der Messias so ein normaler Mensch sein? Und es gab bestimmte, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, bestimmte Denkideen und im jüdischen Volk, wer Messias sein kann und wer nicht. Dass ein Messias kommen wird, dass eine Zeit kommen wird, wo Gott seinen Messias senden wird, das ist unter Juden klar. Damals war das sogar auch eine Diskussion im Judentum. Ist Jesus das schon oder nicht? Die Frage ist eben, ist das dieser Jesus von Nazareth? Das ist bis heute die Frage unter Juden. Sie sagen, Jesus ist eine ganz besondere Person, er war auch Jude. Aber er kann nicht der Messias sein, weil unsere Rabbiner, unsere Gelehrten sagen, das und das und das muss der Messias erfüllen. Zum Beispiel Frieden auf der Welt schaffen und den Tempel bauen, das sind nur zwei Dinge. Jesus hat nicht reingepasst und trotzdem hat er alle geliebt. Und zwar hat er sein ganzes Volk geliebt. Wenn ich in die Evangelien gucke, dann sehe ich das schon so. Er hat Sünder und Zöllner geliebt, aber er hat auch die Reichen geliebt. Und auch die Rabbiner, Nikodemus, auch die Pharisäer. Er kritisiert bei den Pharisäern, dass sie nicht das tun, was sie lehren. Aber er hat mit ihnen gesprochen. Sie wissen, wenn Juden sprechen, Luther übersetzt immer streiten. Aber das ist völlig normal. Wenn Juden sich unterhalten, dann geht es ganz anders her. Nicht, dass er sie gehasst hätte, glaube ich nicht. Jesus hat sein Volk geliebt. Er ist auch gesandt zu seinem Volk, zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Und so umfassend sagt das Paulus, er ist ein Diener der Juden gewesen. Ein Diakon der Juden. Und er sagt nicht nur der Juden, die an ihn geglaubt haben. Nein, aller Juden. Paulus nimmt das später auf im Römerbrief und sagt, sie sind Geliebte Gottes, alle Juden. Auch die, die Jesus nicht annehmen. Und das hat große, große Bedeutung für die Kirche, für uns, inwieweit wir uns auch gegenüber Juden verhalten. Jesus hat angehalten, festgehalten, er hat auch Sünde vorgehalten, aber immer ausgehalten hat er. Er hat durchgehalten mit jedem. Er hat geliebt bis zum Tod am Kreuz. Er ist für sein Volk ans Kreuz gegangen und für die vielen, vielen Nichtjuden, die später in die Gemeinde, so wie wir, dazugekommen sind. Warum sollen wir uns annehmen? Nochmal, weil Christus das auch getan hat. Und weil er es heute auch noch tut. Und jetzt möchte ich zweitens eingehen auf den Punkt, Jesus ein Diener der Juden. Diakonie für Israel, sozusagen. Also Diener dort, das ist ein Diakonos, steht da, ein Diakon, einer, der sich aufopfert, der sich erniedrigt, durch den Staub geht, wie das wörtlich heißt. Einer, der wirklich den unteren Weg geht. Nehmt einander an. Paulus sagt, der Christus, der Messias, ist ein Diener der Juden geworden, um Gottes Treue zu bezeugen. Nämlich durch den Messias hat Gott die Zusagen, die er seinen Vorvätern gab, eingehalten. Der Messias, so sagt Paulus, kam für die Juden zuerst. Und er macht hier einen Unterschied. Sie haben das vielleicht im Text schon gehört. Er spricht erst die Juden an und dann spricht er die Heiden, wie Luther das übersetzt, die Nationen, also die Völker an. Der Jesaja-Text sprach ja auch von denen Juden, die zu den Völkern, zu den Inseln gesandt werden. Also in der Bibel gibt es diese Differenzierung. Ja, es stimmt nicht, dass Jesus nur für Christen da wäre. Und die Juden würden auf einen anderen Messias warten. Oder bräuchten Jesus nicht. So wie viele in der Landeskirche die Bibeltheologie verformen, um dann letztlich sagen zu können, Jesus ist nur das größte Geschenk der Juden für die Nichtjuden. Und was auch mittlerweile die Rabbiner und die jüdische Theologie so glaubt. Jesus ist unser Geschenk, das Geschenk des Judentums für alle, die Nichtjuden sind. Aber Jesus hat für uns Juden keine Bedeutung. Das sagt jede Mutter jedem jüdischen Kind von Geburt an. Sie werden geimpft. Leider aus der geschichtlichen Erfahrung natürlich auch heraus der Kirchen zum Judentum, diese üble Geschichte, die da auch war. Jesus hat mit uns Juden nichts zu tun. Wissen Sie, es ist in Israel. Die Kinder fragen, was machen denn die ganzen Touristen hier? Also ab 1. März können sie wieder nach Israel reisen. Was machen die ganzen Christen eigentlich hier? In Israel leben 8 Millionen und jedes Jahr gehen 3 bis 4 Millionen Touristen dadurch. Also in Deutschland wären das wie 80 Millionen, wie viel Touristen im Jahr werden das verhältnismäßig? Sie rechnen mal. Unglaublich, nur noch Leute mit Kameras. Hier in München, Sendlinger Tor kann man gar nicht mehr sehen, nur Touristen, ja. Also das passiert in Israel. Natürlich fragen die Kinder, was machen die Leute hier? Was machen? Ja, das sind Christen. Ja, und was machen die hier im Land? Ja, die sind auf den Spuren von Jesus. Ah, Jesus. Ja, Jesus, der war Jude, das ist klar. Aber dieser Jesus hat mit uns Juden nichts zu tun. Er gehört den Christen. Das ist Erziehung. Und das steckt dann tief drin. Aber Jesus hat was mit seinem Volk zu tun. Ganz klar. Das ist untrennbar verbunden. Wenn Jesus, der in Bethlehem geboren ist, nicht der jüdische Messias für sein eigenes Volk ist, dann haben wir Christen auch keinen Heiland. Ja, wenn Jesus nicht der Christus ist, der Messias für Juden, dann haben wir Christen auch keinen Erlöser in Jesus. Er ist derselbe. Und Jesus diente eben seinem Volk. Das möchten wir deutlich machen und das halten wir auch hoch, auch in unseren Kontakten und manchmal Gesprächen mit Vertretern aus der Kirche. Wir haben so keine direkten Kontakte mit der Synagoge. Aber Sie wissen auch, wie natürlich manche Evangelikalen denken an der Stelle. Aber es ist ja kein evangelikales Denken, sondern biblisches Denken. Jesus diente seinem Volk. Er diente allen, auch denen, die nicht an ihn glaubten. Er starb am Kreuz für alle Juden, auch die geschrien haben, die Leute in Jerusalem, die Judäer, hauptsächlich aus der Provinz Judäa, die da standen und gerufen hatten, kreuzige ihn. Ja, für die ist aber auch gestorben. Die Kirche hat daraus abgeleitet den Christusmord und hat Juden verfolgt, weil sie unseren Herrn getötet haben. Dabei ist er doch für sie gestorben und hat die Erlösung auch für Juden geschaffen. Die Kirche hat unter diesem Vorzeichen Juden verfolgt oder zwangsbekehrt in der Geschichte. Nein, er ist für alle gestorben, nicht nur für die, die dann konvertiert sind und Christen wurden, für alle Juden. Auch Paulus war ein Diener seines Volkes. Wir haben seinen Missionsaufruf gelesen in Jesaja, auf den sich Paulus gestützt hat, nämlich Apostel der Heiden zu sein. Ganz stark, das war Paulus' Berufung. Und dennoch hat er Juden nie aus dem Blick verloren, stimmt? Er ging immer in Synagogen. Er hat immer wieder versucht, auch Juden anzusprechen, aber es war nicht seine Hauptaufgabe. Man sagt, dass Petrus eher diese Aufgabe hatte oder Jakobus, andere Apostel oder auch die anderen Apostel, von denen wir nicht viel lesen. Viele Heiden kamen zum Glauben durch die Verkündigung von Jesus. Unglaublich viele. Gemeinden sind überall entstanden. Und dadurch wurden auch Juden interessiert. Und das formuliert Paulus auch. Er schämt sich nicht der Heilsbotschaft, denn sie ist eine Gotteskraft für jeden, der glaubt, die Rettung bringt, zuerst dem Juden und dann auch dem Griechen. Römer 1, Vers 16. Das ist unser Motto als Evangeliumsdienst. Römer 1, Vers 16. Das Evangelium rettet alle, die Juden zuerst. So sagt Paulus und dann auch, Luther sagt, die Heiden, die Menschen aus den vielen Nationen. Und dann sagt Paulus in Römer 11, ab Vers 13, euch Heidenchristen aber sage ich, gerade weil ich Heidenapostel bin, tue ich meinem Dienst noch größere Ehre an, also er verstärkt seinen Dienst noch mehr, indem ich bemüht bin, ob ich nicht vielleicht meine Volksgenossen zur Nacheiferung reizen könnte, um wenigstens einige von ihnen zu retten. Das ist sehr, sehr realistisch gedacht von Paulus. Er weiß genau vom jüdischen Volk, vielleicht kann ich einige zur Nacheiferung reizen, dass sie überlegen, ja, wenn nicht Juden zum Glauben kommen, das ist auch heute so. Auch ich hatte ein Gespräch mal in meiner Reise hin im Flugzeug mit einem jungen Israeli, der säkular war. Und ich habe ihm gesagt, na, die Bibel, die Tora, euer altes Testament hat Ordnung gebracht im Chaos, Rechtssystem. Das ist Ordnung. Und habe gesagt, das ist wirklich Gottes Wort, das ist wichtig, das für den Aufbau einer Zivilisation, 10 Gebote, nur als ein Beispiel, wenn wir die nicht hätten. Dann staunen die immer und denken, ja, was hat der jetzt zu tun mit meiner Bibel? Das Alte Testament gehört doch uns Juden. Und der ist jetzt nicht Jude, wieso findet er das so gut? Die machen sich wirklich Gedanken. Da braucht man über Jesus noch gar nicht reden. Mit den meisten in Israel kann man auch über Jesus reden. 80% sind eher nicht religiös, säkular. Da kann man auch über den Propheten, über den Jesus reden. Es ist, je gläubiger ein Jude ist, desto schwieriger wird das Thema. Paulus ist realistisch und sagt, einige wenige werden nur zum Glauben kommen, nicht viele. Überhaupt ist diese Anleitung wichtig für jeden Missionar, der rausgeht. Einige wenige, nicht die Massen werden zum Glauben kommen. Ja, der Heidenapostel Paulus verliert sein jüdisches Volk nie aus den Augen. Und so sagt er, bin ich als Jude ein Jude geworden, um Juden zu gewinnen. Wenn wir in den Text schauen, sagt Paulus, ja, nehmt einander an, ihr habt ein Problem. Das Problem wird vorher beschrieben in Kapitel 14. Da geht es um das Essen von Fleisch, was auf heidnischen, griechischen Märkten gekauft wurde. Inwieweit darf man das essen? Also da geht es jetzt nicht um Schweinefleisch oder nicht. Wir wissen das auch in Griechenland, wer da schon mal war, je südlicher wir gehen, desto weniger kommt das Schwein auf den Tisch. Sondern hier in München und in Bayern ist es richtig stark noch, aber das nimmt Richtung Süden ab. Stimmt, ne? Oder? Wenn man in Griechenland geht, Lamm, und wenn man nach Asien geht, Hühnchen und so weiter. Also, das ist es. Hier geht es um die Frage, können wir dieses Fleisch, was mit Göttern in Verbindung gebracht wurde, irgendwie können wir das essen oder nicht? Und Juden haben grundsätzlich damit ein Problem gehabt, weil sie ganz stark auch natürlich Gott gehorchen wollten, keine anderen Götter neben mir zu haben. Und um nicht Götzendienst zu tun, haben sie an der Stelle schon gesagt, stopp. Die Heiden haben das jeden Tag gegessen. Die kamen dann zum Glauben an Jesus. Und jetzt kommen die zusammen in eine Gemeinde. Ach, wissen Sie, wenn Sie meinen, Sie hätten Schwierigkeiten hier in der Gemeinschaft, obwohl das überhaupt nicht so aussieht aus meiner Sicht. Sie sind eine Gemeinschaft der Heiligen, Sie verstehen sich. Wissen Sie, was damals los war? Juden und Nicht-Juden zusammen in einer Gemeinde. Deswegen gibt es ja auch die vielen Briefe von Paulus. Da war richtig was los. Und Paulus sagt, jetzt nehmt Rücksicht aufeinander, nehmt einander an. Diakonie ist gefragt. Nehmt einander an. Jesus war ein Diakon der Juden, Paulus war auch ein Diakon der Juden. Und es ist interessant, die Juden stehen in gewisser Weise an erster Stelle. Das ist theologisch gemeint. Wissen Sie, wenn man das so sagt und dann begründet von der Bibel her, das ist richtig Sprengstoff in Israel, weil es dort auch Jesusgläubige, arabisch sprechende Gemeinden gibt. Also die aus diesen Traditionskirchen auch zum Glauben gekommen sind. Also die gibt es in Israel auch noch neben den messianischen Gemeinden. Und wenn man da sagt, die Juden haben irgendwie eine Vorrangstellung bei Gott. Das klingt da ganz anders. Sie wissen warum. Trotzdem begründet es Paulus. Er sagt nicht, dass wir Nicht-Juden in der zweiten Reihe sind. Darum geht's nicht. Es gibt keine Abstufung. Es gibt eine Differenzierung. Gott handelt in erster Linie durch sein Volk für die Menschheit. Das Heil kommt aus den Juden, durch Jesus. Aber er differenziert auch hier in diesem Text und macht den Unterschied zwischen dem einen Volk und den vielen Nationen. Und das ist auch bei Jesaja der Fall in dem Text. Er sendet einige aus dem Volk hin zu den vielen Nationen. Das ist nicht, dass einer besser ist als der andere. Das ist falsch gedacht. Es ist keine Trennung, aber es ist eine Unterscheidung. Und diese Unterscheidung setzt ja erst eine Dynamik in Gang. Stellen Sie sich vor, wir wären alles nur Frauen. Oder wir wären alles nur Männer. Da wäre überhaupt keine Dynamik da. Kein Streit. Quatsch, Spaß beiseite. Aber sehen Sie, die Differenzierung setzt eine Dynamik in Gang. Nehmt einander an. Paulus sagt, Christus ist ein Diener geworden, weil Gott es verheißen hat, seinem Volk den Christus zu senden, der das Heil bringt. Jesus wurde genannt Jesus, weil er sein Volk von den Sünden erlösen wird. So steht es in Matthäus. Er ist gekommen, um die Verheißungen zu erfüllen. Und er sagt, aber die Heiden sollen Gott ehren, um der Barmherzigkeit willen. Sie sind mit hineingenommen durch die Barmherzigkeit Gottes. Wir sind quasi hineingenommen in diesen Bund. Der Messias, ein Diakon der Juden. Paulus auch, habe ich gesagt, und lasst uns doch auch einfach uns einreihen in diesen Dienst. Wir können uns einreihen und Diakone für Juden werden. Wenn wir uns für das jüdische Volk einsetzen, in vielen Gesprächen vielleicht, hier und da, wenn irgendwas Antijüdisches gesagt wird, wenn wir uns einsetzen, dann setzen wir uns der Kritik der anderen aus. So schnell geschieht das. Auch messianische Juden leben unter uns. Wir können uns auch für sie einsetzen. Das ist im Prinzip, was wir tun. Wir sind ja ein Evangeliumsdienst, keine Mission unter Juden. Also, das wurde auch bewusst so genannt bei der Gründung. Hier und da meint es das Gleiche. Es geht um das Evangelium. Aber in einem Dienst. Wir suchen nach Wegen, um das Volk zur Nacheiferung zu reizen. Da gibt es unterschiedliche Wege. Es gibt auch unterschiedliche Israel-Werke, die unterschiedliche Ansätze haben, wie sie dem Volk begegnen. Natürlich haben wir eine schwierige Aufgabe, das mit dem Evangelium. Weil das geht so sehr ins Zentrum, was eigentlich die Religionen ja trennt. Jesus trennt die Religion, während im Neuen Testament Jesus eint. Das ist alles so geschichtlich gewachsen. Ganz kompliziert ist es bis heute geworden. Mit diesen Religionen, die entstanden sind. Christentum und Judentum. Jesus eint ja. Nehmt einander an. Wir können auch die messianischen Juden sehen in ihren Gemeinschaften. Wir können sie unterstützen. Und es gibt viele, die sagen, ich kann das selber nicht. Ich kenne keine Juden. Aber es gibt Dienste, die tun das. Und da möchte ich mich mit einreihen. Diakonie an Israel, an allen Juden. Nicht nur an denen, die an Jesus glauben. Seit 50 Jahren, habe ich ja gesagt, letztes Jahr war unser Jubiläum, stehen wir an der Seite der messianischen Juden. Wir sehen aber auch die Einheit der Gemeinde Jesu in Israel. Das ist auch einer unserer Bemühungen, auch das zu fördern. Und in Deutschland seit 25 Jahren stehen wir an der Seite von messianischen Juden hier. Und unser Mitarbeiter tut einen sehr weiten, breiten Dienst. Sie können auch auf unseren YouTube-Kanal mal gehen und schauen und den Anatoli sehen und hören, ganz spannende Einblicke in die Bibel oder seine Bücher. Die Bergpredigt aus jüdischer Sicht hat er geschrieben und manches wird irgendwie, bekommt mehr Farbe, wenn wir wissen, ach so, das war ja jüdisch damals und er erklärt vieles, warum Jesus wie, was sagt. Es bekommt mehr Farbe oder wir sehen das irgendwie in 4D statt in 3D, die Bibel. Nicht, dass sich die Lehre ändert dadurch. Oder die Theologie. Aber sie bekommt eine größere Schärfentiefe. So sehe ich das zumindest. Manche von ihnen stehen entweder in Verbindung mit Israel-Diensten, aber ich lade sie ein, auch die messianischen Juden immer in den Fokus zu nehmen. Die durch Jesus mit uns verbunden sind, einerseits und auf der anderen Seite zu ihrem jüdischen Volk gehören. Gar nicht so leicht. Der Anatoli ist beides. Ne? Er gehört mit zu uns, die an Jesus glauben. Er gehört aber auch zum jüdischen Volk. Und dann ist er Jude gewesen in der Ukraine. Und die Ukraine war mal bei Russland oder in der Sowjetunion und ist es nicht mehr. Wissen Sie, wie viele Identitäten der hat? Hui, das ist einfacher, Münchner zu sein. Seit 3 Generationen, das ist klar. Oder Stuttgarter, bin ich ja gar nicht. Aber wissen Sie, was ich meine? Unheimlich schwierig, diese ganzen Identitäten, die man dann hat. Wer ist man? Aber Jesus kriegt das schon hin. In seinem Leben und auch in unserem Leben kriegt er das hin, dass er das ordnet, weil letztlich in ihm die Identität ist und das andere ordnet sich. Ich hoffe und bete, ich komme mal jetzt zum Schluss, dass vielleicht messianische Juden einmal ins Gespräch kommen in Deutschland mit Vertretern der Synagoge. Und dann auch über Jesus reden. Das war ja auch schon so. Es gab ja schon Juden wie Pinchas Lapide, schon mal gehört, bestimmt, und Buber, Martin Buber, die haben Jesus als Bruder erkannt und Jesus versucht zu verstehen aus ihrer Sicht und bis zu einem gewissen Punkt nur. Das ist heute anders in der Synagoge. Und der Zentralrat der Juden, der ja eher politisch orientiert ist, versucht es auch nicht zu befördern, dass es einen Dialog gibt zwischen messianischen Juden und den Juden aus der Synagoge. Obwohl beide das Schicksal der Shoah, des Holocaustes oft in ihrem Leben teilen. Anatoli hat auch Familie verloren, dort in der Ukraine, als die großen Erschießungen waren dort. Und die teilen eigentlich ganz, ganz viel miteinander. Warum sollte Jesus trennen? In unserer Zeit muss man doch eigentlich über alles reden. Sie wissen, es geht um Mitgliedschaft. Vielleicht sage ich Ihnen noch ein Ding, was interessant ist, auch besonders in Deutschland, weil wir diese Körperschaften haben des öffentlichen Rechtes. Man kann ja, wenn man Kirchenmitglied ist, nicht auch Mitglied der Synagoge sein. Man kann nur in einer Körperschaft Mitglied sein und Steuern zahlen. Wenn ein Jude, und so ist das Verständnis natürlich, zum Glauben an Jesus kommt und in der Kirche getauft wird, dann ist Ende mit Geld für die Synagoge. Und das ist einer der Punkte, der natürlich kritisch ist. Es geht immer ums Geld. Bei uns allen. Ja? Und wenn die Synagoge dadurch Leute verlieren würde, wäre kritisch. Ist gar nicht wünschenswert, aber das sind unsere Strukturen. Damit hatte Paulus gar nichts zu tun, zum Glück. Der hatte was mit Götzenopferfleisch zu tun, nicht mit diesem. Also, im Verständnis vieler Kirchenleiter und der Synagoge ist klar, einer, der an Jesus glaubt, wird getauft und wird Mitglied der Kirche oder durch die Taufe Mitglied. Und durch die Taufe wird man Christ natürlich sogar. Ja? Und damit ist man raus aus der Synagoge. Diesen Zwischenraum gibt's gar nicht. Freikirche. Wissen Sie, wie lange die Landeskirche gebraucht hat, um Freikirchen anzuerkennen? Und dann hat man Papiere geschaffen, dass man die Taufe voneinander anerkennt. Ja. Viele von Ihnen, von uns sind, glaube ich, auch Kirchenmitglieder in den Gemeinschaften zumindest, aber nicht alle. Aber die Landeskirche hat selber dafür viel Zeit gebraucht. Natürlich braucht die Synagoge auch viel Zeit, um freie messianische Juden anzuerkennen. Das kann nicht in 10 Jahren sein, auch nicht in 30 Jahren. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, aber beten wir, dass diese Zeit kommt, wo messianische Juden ins Gespräch kommen mit ihren eigenen Leuten. Und dann braucht die Kirche gar nicht mehr vermitteln. Und dann ist manche Kirchenvertreter sind dann auch keine Hemmblöcke mehr, die sogar noch gegen Jesus reden und messianische Juden eher verraten, statt sie zu unterstützen. Vielleicht kommt die Zeit. Und dann wird über Jesus gesprochen. Nehmt einander an. Wir möchten weiterhin messianische Juden begleiten und es würde mich freuen, Sie sind im Gebet mit dabei und stehen. Paulus endet ja mit einem Dank, mit einem wunderbaren Dank, und dann zitiert er aus den drei Teilen seiner Bibel. Der erste Teil war ja Mosebücher, der zweite Teil waren die prophetischen Bücher und dann die Schriften, wie Ruth, wie Daniel gehört dazu. In der jüdischen Bibel gehört Daniel zu den Schriften, nicht zu den Propheten. Also aus allen drei Teilen zitiert er, und damit untermauert er, die Heiden gehören dazu. Auch ihr Juden, anerkennt die Heiden. Und ihr Heiden, anerkennt die Juden, nehmt einander an. Und wir auch, nehmt einander an, weil Christus es getan hat. Lasst uns einander annehmen, weil Christus es auch getan hat, so sagt Paulus. Und lasst uns Diakone werden für Israel. Ja, Vater, wir danken dir. Du bist ein wunderbarer Herr. Du, Herr, wir sehen aber auch, dass dein Evangelium dieses Probleme schafft. So sag ich's mal, Herr, einfach. Es ist alles nicht so leicht in der Praxis. Und dazu hast du aber deinen Geist gesandt, der in unseren Herzen diese Liebe entfachen möchte füreinander. Schenke auch, dass die Liebe untereinander, auch von dieser Gemeinschaft hier im Herzen von München, erkennbar wird, nach außen wirkt und Menschen fragen und zur Nacheiferung gereizt werden. Ja, was macht diese Leute so anders, so hoffnungsvoll? Lass uns in diesen Zeiten an dir festhalten. Lass uns bereit sein für Menschen, die zu uns kommen werden. Herr, wir bitten dich, du bist der Friedefürst. Lass du Friede werden in den Herzen. Amen.